Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, willkommen. Deutschland ist Entwicklungsland auf der Beliebtheitsskala ausländischer Fachkräfte. Naja, etwas zugespitzt ist das, aber die heute veröffentlichte Expert-Insider-Studie 2019 sieht Deutschland maximal im Mittelfeld. Taiwan, Vietnam, Portugal, Mexiko und Spanien liegen an der Spitze. Wir gehen gleich auf die Studie näher ein und sprechen mit einer deutschen Expert, die gerade aus Vietnam, dem Spitzenreiter, zurückgekommen ist. Außerdem Bildung in Zeiten der Unsicherheit. Unter diesem Leitthema steht die internationale Konferenz von Erziehungswissenschaftlern, die sich derzeit in Hamburg eingefunden haben. Wir wollen mehr wissen über die Chancen und Risiken der neuen globalisierten Bildungswelt. Die internationale Konferenz von Erziehungs- und Bildungswissenschaftlern in Hamburg gehört zu den großen wissenschaftlichen Tagungen. Mehr als 3000 Teilnehmer sind an die Elbe gereist auf Einladung der ISA. ISA steht für European Educational Research Association. In diesem Jahr geht es bei dem Kongress um Bildung in Zeiten der Unsicherheit. Und mein Kollege Axel Schröder ist vor Ort. Die Zahl der Workshops, Vorträge und Panels dieser Konferenz ist riesig, Axel Schröder. So riesig wie die Zahl der Bildungsideen in Zeiten der Unsicherheit?
Ja, die ist tatsächlich kaum überschaubar, diese Konferenz. Es gibt zum Glück eine App, mit der man sich da durch den Dschungel an Sessions durchmanövrieren konnte. Insgesamt 999 Sessions werden aufgeführt und Expertinnen und Experten aus 79 Ländern sind hier gerade in Hamburg am Diskutieren und geben ihr Wissen preis.
Wow, da muss man den Überblick behalten. Global Learning, das ist ein Stichwort auf dieser Konferenz. Dieses Stichwort finde ich ziemlich interessant. Gibt es denn in Zeiten wie diesen in einer globalisierten Welt die Notwendigkeit globalen Lernens und wenn ja, warum?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das sagt zumindest Annette Scheunpflug, mit der ich vorhin darüber gesprochen habe. Annette Scheunpflug ist an der Uni Bamberg Professorin für allgemeine Pädagogik und sie sieht dieses Konzept des globalen Lernens als Antwort auf die Fragen der Globalisierung oder auf die Ängste, die Globalisierung bei vielen Menschen auslöst. Im Kern geht es darum, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, die eigene Perspektive mal zu verlassen und einen globalen Blick auf Probleme zu werfen. In den Hochschulen und den Schulen soll das auch passieren. Und Annette Scheunpflug hat diesen Perspektivwechsel in einem ganz einfachen Beispiel aus dem Schulunterricht illustriert.
Ich habe Unterricht gesehen in der 2. Klasse, wo allein die Einführung der Weltkarte genau dieses Denken angeregt hat, indem man nämlich einfach mal die Weltkarte andersrum denkt und sagt, was heißt denn das, dass Europa immer in der Mitte hängt? Und wie sieht denn eine Landkarte aus, in der Australien in der Mitte ist? Und was macht das mit Menschen, wenn sie unten sind? Etc. Solche Sachen zu überlegen und damit im eigenen Lebensvollzug jeweils mitzudenken, das kann man schon sehr früh üben. Aber das braucht eben auch Lehrerinnen und Lehrer, die die Chance gehabt haben, dieses zu lernen.
Und genau in diesem Punkt, sagt Annette Scheunpflug, da besteht noch viel Nachholbedarf an deutschen Hochschulen und Schulen.
Wenn es aber doch so viel Nachholbedarf gibt in Sachen Global Learning, gibt es denn dann auch Bestrebungen, globales Lernen in den Hochschulen zum Beispiel zu verankern?
Ja, die gibt es, diese Bestrebungen. Zum Beispiel hat die Kultusministerkonferenz eine entsprechende Stellungnahme verabschiedet. Am Ende soll es Handreichung geben für unterschiedliche Schularten und Schulfächer. Und die Bundesländer werden aufgefordert, globales Lernen in ihren Schulen zu verankern.
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, schonender Ressourcenverbrauch, das sind ebenfalls Themen der Konferenz, aber auch Themen, die ja vor allem lautstark aktuell von der Jugend thematisiert werden. Should or can education save the planet? Das fragen sich Erziehungswissenschaftler auf der ISA 2019. Zu welchem Ergebnis sind Sie in dieser Frage gekommen?
Naja, Education allein, also Bildung, Erziehung oder das Bildungswesen, die werden zum Beispiel den Klimawandel oder die Klimakrise nicht aufhalten. Aber das Bildungssystem trägt natürlich dazu bei, dass wir erstmal die Erkenntnisse bekommen, um Klimawandel zu verstehen. Und die Hochschulen selbst, die können natürlich auch zum Klimaschutz beitragen oder allgemeiner zu mehr Nachhaltigkeit. Und wie das gelingen kann, das hat die Professorin Inka Baumann von der FU Berlin im Projekt Hoch N erforscht, das Hoch Hoch steht für Hochschulen, das N für Nachhaltigkeit. Und da wurde empirisch untersucht, wie eben Hochschulen mehr für Nachhaltigkeit tun können. Es wurden an 11 deutschen Hochschulen mit Lehrenden, Studierenden, mit der Verwaltung, den Hochschulleitungen Interviews geführt. Die wurden ausgewertet und am Ende wurde ein Selbstbewertungstool entwickelt, mit dem mehr Nachhaltigkeit verankert werden kann in der Lehre, aber auch in der Verwaltung der Universität. Also sie tragen ihren Beitrag, sie leisten ihren Beitrag, die Hochschulen, zum Klimaschutz.
Ganz interessante Erkenntnisse von der ISA 2019, der Internationalen Konferenz der Erziehungswissenschaftler in Hamburg. Vielen Dank an Axel Schröder. In Sachsen-Anhalt knirscht es im Schulbetrieb. Nicht nur, weil es überall an Lehrern und Schulleitern fehlt und die Schulen zum Teil marode sind. Neben dieser schlechten Bilanz der öffentlichen Schulen gibt es nun auch einen Aufschrei der freien Schulen. Sie fordern mehr Gerechtigkeit, denn das Land zahlt den Privatschulen zu wenig. Hinter vorgehaltener Hand sprechen einige von Bildungstotalitarismus und unterstellen dem Land Sachsen-Anhalt, es wolle die freien Schulen nicht. Und das, obwohl Privatschulen laut Grundgesetz nicht schlechter gestellt sein dürfen als öffentliche. Schließlich darf der Staat kein Bildungsmonopol haben. Die Privatschulen in Sachsen-Anhalt konstatieren nun aber eine schlechte Behandlung und gehen in die Offensive. Sie drohen mit einer Klagewelle. Christoph Richter mit den Einzelheiten.
Das ökumenische Magdeburger Domgymnasium liegt genau gegenüber der Staatskanzlei. Die Anfänge der freien Schule reichen bis zu Otto den Großen im 10. Jahrhundert. Einer der berühmtesten Schüler war Martin Luther. Jetzt gibt es heftigen Streit wegen fehlender Landeszuschüsse. Man wolle sich die Hinhaltetaktik der Landesregierung bei der Finanzierung der freien Schulen nicht mehr bieten lassen. Es reicht, sagt Schulleiter Dietrich Lührs.
Dass wir durchs Land seit Jahren unterfinanziert werden und nicht die Finanzmittel zugewiesen bekommen, die uns einfach von der Verfassung her zustehen.
Der promovierte Altgrieche Lührs ist der Sprecher der Sachsen-Anhaltischen Landesarbeitsgemeinschaft christlich orientierter Schulen in freier Trägerschaft und droht mit einer Klagewelle.
Wir haben lange genug verhandelt und wenn jetzt nicht sozusagen Butter bei die Fische kommt, dann sehen wir uns vor Gericht wieder.
Der Streitpunkt ist die Bezahlung der Lehrer, bei der sich laut Landesverfassung das Land zu beteiligen habe.
Es ist so, dass die Lehrer mit fortschreitendem Dienst eine Erfahrungsstufe höher gesetzt werden. Und wir sind verpflichtet, die Lehrer angemessen zu bezahlen. Das heißt, wir zahlen die entsprechenden Stufen und das Land ist verpflichtet, uns einen Teil davon zu erstatten.
Das Land Sachsen-Anhalt bzw. die Landesregierung habe bisher von diesem Geld keinen einzigen Cent an die freien Schulen überwiesen. Lührs rechnet vor, dass sie mehr als 800.000 Euro jährlich fehlen.
Das bedeutet, dass manche Schulen jetzt schon richtig in den roten Zahlen sind. Und ich weiß von Trägern in unserer Arbeitsgemeinschaft, die einfach nicht mehr weiter können.
Im Koalitionsvertrag der schwarz-rot-grünen Kenia-Regierung in Sachsen-Anhalt haben sich die Vertragspartner verpflichtet, die Privatschulen, wie es wörtlich heißt, verlässlich zu finanzieren. Davon sei nicht zu sehen, sagt Stefan Rether von der katholischen Edith-Stein-Schulstiftung in Magdeburg.
Seit anderthalb Jahren verhält sich nach unserer Rechtsauffassung die Landesregierung deutlich rechtswidrig mit dem Ergebnis, wir kriegen viel weniger Geld vom Land, als uns eigentlich zusteht. Wir können dem Lehrer nicht sagen, du musst jetzt auf einen Teil deines Gehalts verzichten. Das sind alles laufende Kosten, die auf uns zukommen. Die müssen irgendwie bezahlt werden mit dem Ergebnis, wir haben ein Defizit beim Haushaltsabschluss.
Und wer Privatschulen benachteilige, sei noch im Obrigkeitsstaat bzw. Bildungszentralismus zu Hause. So Rether weiter. Er vertritt die katholischen Schulen im Land.
Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Privatschulen gab es vor 31 Jahren noch nicht. Das heißt also auch die allgemeine Wertschätzung dieses Engagements privater Träger, und die müssen gar nicht kirchlich sein, ist hier sicherlich noch nicht so verbreitet wie in anderen Teilen unseres vereinten Deutschlands.
Die Auseinandersetzung, die Privatschulen gerade in Sachsen-Anhalt führen, seien im ostdeutschen Vergleich besonders heftig, heißt es beim Verband Deutscher Privatschulen. Und man verweist in diesem Zusammenhang auf die gestiegenen Schülerzahlen und die Attraktivität der freien Schulen. In den letzten 5 Jahren ist laut Statistischem Landesamt die Zahl der Schüler an den freien allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt von rund 15.000 auf knapp 19.000 gestiegen. Das entspreche einem Zuwachs von knapp 30%. Damit seien die freien Schulen in Sachsen-Anhalt nicht nur irgendwie ergänzende Schulen im staatlichen Schulsystem, sondern man könne von Versorgungsschulen sprechen. Im Klartext hieße das, ohne freie Schulen würde das Schulsystem in Sachsen-Anhalt kollabieren. In Magdeburg beispielsweise müsste man die Hälfte aller Gymnasiasten nach Hause schicken. Man benachteilige keinesfalls die Privatschulen, hält Marco Tullner dagegen. Er ist der CDU-Bildungsminister in Sachsen-Anhalt.
Die Debatte hat sich jetzt ein bisschen sehr verengt auf eine Finanzfrage. In Zeiten von Lehrermangel ist das natürlich auch ein nachvollziehbarer Punkt. Wir haben ja einen Vorschlag vorgelegt, der, glaube ich, auch eine gute Kompromissgrundlage wäre.
Der Vorschlag lautet: Für 2020 seien die Mittel angemeldet, was Bildungsminister Tullner nicht sagen kann, was mit den Zuschüssen 2019 passiere. Im Hintergrund ist zu hören, das Land sei klamm, das Geld würde schlicht fehlen, man habe es im Haushalt nicht eingeplant. Dass man den freien Schulen rechtmäßig zustehende Zahlungen von 20 Millionen Euro einfach so vorenthalte, sei eine Frechheit. Wenn das Geld nicht komme, werde man sich vor Gericht wiedersehen, macht Dietrich Lührs vom Magdeburger Domgymnasium unmissverständlich klar.
Nennen Sie das ruhig Drohung, aber die Drohung wird umgesetzt.
So schnell kann sich das Blatt wenden. Noch vor 5 Jahren zählte Deutschland bei internationalen Fachkräften den sogenannten Expats zu den beliebtesten Ländern. Die heute veröffentlichte Studie Expat Insider 2019 zeigt eine entgegengesetzte Entwicklung. Zwar sei Deutschland in puncto Arbeit top, aber ansonsten beim Ranking erreicht Deutschland von 64 Ländern diesmal nur Platz 33. Wie es zu diesem Ergebnis kommt und welche Lösungen es für deutsche Unternehmen bei der Eingliederung ihrer Expats gibt, das fasst an Afanasia Zwick zusammen.
Ich habe mich damals einsam und hilflos gefühlt und man hatte das Gefühl, dass es sicherlich anderen Menschen genauso geht, weil eigentlich ist es egal, ob man jetzt aus Deutschland kommt oder aus Amerika oder aus Frankreich. Wenn man im Ausland ist, macht man immer wieder die gleiche Erfahrung, dass man sich dort neu orientieren und zurechtfinden muss.
Und so gründete Malte Zeek, nachdem er 2004 beruflich in Neu-Delhi war, das globale Netzwerk Internations, eine Austauschplattform für Expats, auf der man sich zum Beispiel Tipps gibt, in welchen Supermärkten heimische Lebensmittel zu finden sind oder sich zum gemeinsamen Kochen nach Feierabend verabredet. Das Interesse der Expats sei groß, gerade in einem Land wie Deutschland. Das hätte die Studie gezeigt.
Über die Hälfte der Studienteilnehmern fällt es schwer, sich mit Deutschen anzufreunden. Und nur 52% beschreiben die deutsche Bevölkerung als generell freundlich. Da liegt der globale Durchschnitt bei 68%. Das ist also ein Thema, wo Deutschland zu kämpfen hat. Deutlich besser schneiden in dieser Kategorie südliche Länder ab, auch lateinamerikanische Länder, wo die Menschen sich einfach viel leichter zu Hause fühlen.
Malte Zeek befragt die User seiner Plattform Internations seit 2014 jährlich. Zum Beispiel, wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeitszeit im Gastland? Oder wie bewerten sie die Qualität der medizinischen Versorgung vor Ort? Auf einer Skala von 1 bis 7 bewerten die teilnehmenden Expats so ihr Gastland. Deutschland liegt dieses Jahr auf Platz 33. Vor 5 Jahren rangierte es noch auf Platz 12 der 64 untersuchten Länder.
Ein anderes Thema, was zwar besser als der weltweite Durchschnitt ist, die Lebensqualität, aber diese leidet vor allem unter einer sehr schlechten digitalen Infrastruktur. Hier sagt ein Studienteilnehmer, das ist ja wie in der Steinzeit.
Während besonders die Eingewöhnung in Deutschland nur als suboptimal bewertet wird, punktet das Gastland bei Expats, wenn es um den Arbeitsplatz geht. Karrierechancen und eine gute Integration in deutschen Unternehmen seien hervorragend. Wenn deutsche Unternehmen ihrerseits eigene Mitarbeiter ins Ausland schicken, wird diesen ordentlich unter die Arme gegriffen. Die KfW beispielsweise entsendet pro Jahr 20 bis 30 Expats, die Straßenbauprojekte in Afghanistan oder den Ausbau von Schulen in Malawi unterstützen. Damit sich die Expats dort wie zu Hause fühlen, kümmert sich Birgit Liede um jeden einzelnen Entsandten.
Er hat ungefähr ein halbes Jahr lang Vorbereitungszeit, in dem wird er fachlich fit gemacht. Gleichzeitig bekommt er aber auch kulturelle Schulungen. Wie verhalte ich mich, um mit der Bevölkerung vor Ort klarzukommen? Wie sind die kulturellen Feinheiten in diesem Land? Wenn es Sicherheitsaspekte in einem Land gibt, dann werden alle Familienmitglieder in diesen auch geschult.
Von der Wohnungssuche über die Steuernummer bis zur Business-Etikette begleitet Liede die Expats. Alles Administrative regelt sie. Doch im Umgang mit den Menschen vor Ort kann sie den Entsandten kaum helfen.
In den Ländern, wo wir Entwicklungshilfe leisten, da sind die Unterschiede zwischen Arm und Reich sehr groß. Da gelten sie als Expat erstmal als reich, auch wenn sie das vielleicht im eigenen Kontext gar nicht sind. Und schon dadurch bekommt man schwieriger Kontakt zu Einheimischen.
Wie sich das verbessern ließe, hat sich auch das Netzwerk Internations gefragt. Denn insgesamt 31% der befragten Expats seien unzufrieden, weil sie im Gastland keine Freunde finden. Deswegen bringt Theresa Heffner gezielt Entsandte mit Einheimischen zusammen, die sich freiwillig über das Netzwerk gemeldet haben.
Das Wichtigste ist sicherlich die Komponente im realen Leben. Also er bekommt am Anfang schon einen Newcomer-Buddy zur Seite gestellt, der ihn begrüßt auf Englisch, also nicht zwangsläufig in der Landessprache, die er vielleicht noch nicht spricht, und dedizierte Ansprechpartner, um auch so eine Hemmschwelle zu senken.
Mit dieser Hilfestellung kann vielleicht auch Deutschland auf der Beliebtheitsskala bei Expats wieder steigen. Mit den Arbeitsbedingungen hierzulande sind die meisten ja bereits sehr zufrieden.
Na, immerhin. Wir von Campus und Karriere haben uns aufgrund der Expat Insider Studie 2019 gefragt, wie geht es denn deutschen Expats, die im Ausland arbeiten, die uns auch über die Unterschiede etwas erzählen können. Und da sind wir auf Silke Bommersheim gekommen. Sie ist bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Seniorberaterin für Klimawandel und entsprechende Anpassungsmaßnahmen. Mehrere Jahre hat sie in Vietnam, übrigens ja eines der beliebtesten Länder laut Studie, ein Projekt geleitet, und sie ist gerade erst seit einem Monat zurück. Ich habe sie gefragt, ob sie mit einem weinenden Auge wieder hier ist oder doch eher glücklich darüber, wieder in Deutschland zu leben und zu arbeiten.
Ich freue mich sehr, wieder in Deutschland zu sein und auch hier zu arbeiten. Ich kann jetzt wieder viel mehr Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbringen. Die waren ja immer recht weit weg. Und genieße den Sommer und die deutsche Draußenkultur, vor allem beim Waldspaziergang oder mal wieder einen Gang über den Markt.
Jetzt waren Sie ja in Vietnam, und Vietnam gehört zu den beliebtesten Ländern. Jedenfalls sagt das die Expat-Studie. Haben Sie das auch so empfunden, dass es sehr schön ist, dort zu leben und zu arbeiten?
Ja, die Lebensweise in Vietnam ist sehr schön. Es ist sehr entspannt. Die Vietnamesen sind sehr freundlich und das Essen ist, wie man das vielleicht auch etwas von hier kennt, fantastisch, vielfältig und frisch. Und ich hatte da eine sehr, sehr gute Zeit.
Welche Unterschiede, Sie haben ein paar schon angedeutet, welche Unterschiede haben Sie vor allem in der Arbeitswelt kennengelernt zwischen Vietnam und Deutschland?
Also wenn man als Expat im Ausland arbeitet, dann treffen ja immer zwei Kulturen aufeinander. Und bei uns in der Arbeit ist es natürlich so, dass die deutschen Kollegen, so wie ich, jetzt sich eher mit der deutschen Arbeitsweise identifizieren und die vietnamesischen Kollegen natürlich mehr mit der vietnamesischen Arbeitsweise.
Und jetzt müssten Sie natürlich noch erklären, was ist die deutsche Arbeitsweise für Sie und was ist die vietnamesische?
Genau. Die deutsche Arbeitsweise ist zum Beispiel, dass wir sehr direkt kommunizieren. Die Vietnamesen kommunizieren eher indirekt. Und ich glaube, dass im Gesamtkontext das aber eigentlich gut funktioniert, da wir alle beide oder beide Kulturen eigentlich sehr darauf erpicht sind, ordentlich zu arbeiten und dabei auch Spaß zu haben. Und das ist den Vietnamesen auch sehr wichtig, dass man gut zusammenarbeitet und freundlich zueinander ist.
Gab es für Sie keine problematischen Situationen? Also es hört sich an, als ob alles wunderbar geklappt hat, sowohl was Ihr Privatleben dort als auch Ihr Arbeitsleben angeht.
Ich hatte keine größeren Probleme. Es ist manchmal etwas schwierig mit der Sprache. Viele Kollegen, die aus den größeren Städten kommen, mit denen kann man sehr gut auf Englisch kommunizieren. Aber wenn man dann mal aufs Land fährt, und da sind natürlich auch viele von unseren Projektstandorten, dann hat man durchaus ein Sprachproblem. Und das ist dann immer eine große Herausforderung. Da muss man einen Übersetzer mitnehmen und hoffen, dass genug voneinander rüberkommt, sodass man sich gut verständigen kann.
Das ist ja natürlich in jedem Ausland so, wenn man die Sprache nicht selber beherrscht. Vietnam ist im Übrigen nicht Ihr erstes Land gewesen, in dem Sie als Expat tätig waren. Wie bereiten Sie sich auf Zeiten, Projektzeiten im Ausland vor?
Ja, da haben wir GEZ-seitig sehr viele Vorbereitungsmaßnahmen, die wir veranstalten, Sprachkurse, interkulturelle Trainings, die sind immer sehr hilfreich und da mache ich auch immer gerne mit, das ist immer gut organisiert, aber die eigentlichen für mich wichtigen Punkte, die kläre ich immer mit Kollegen, die schon länger vor Ort sind.
Zum Beispiel, was sind das für Fragen?
Ja, muss man wichtige Fragen stellen, wie was kriege ich vor Ort nicht, was bringe ich mir besser aus Deutschland mit. Das kann die Lieblingsschokolade sein, die ganz wichtig ist, das kann aber auch ein Medikament sein oder bestimmte Kleidungsstücke. Ich bin sehr groß, ich brauche sehr lange Hosen, die kriege ich meistens vor Ort nicht. Das sind dann so Sachen, die fragt man lieber vorher und fragt auch gerne Kollegen, die dann schon mehr Erfahrung in den Ländern haben, um einen guten Start vorzubereiten.
Jetzt haben Sie eher materielle Dinge angesprochen, die man dort nicht bekommt. Stellen Sie Ihren Kollegen noch andere Fragen?
Ja, ich stelle mir auch oft Fragen, wie arbeite ich vor Ort, worauf muss ich achten im Umgang mit den Kollegen, was sind so die Do's and Don'ts ganz am Anfang. Man möchte ja natürlich nicht in ein Fettnäpfchen treten, man möchte am Anfang ja auch einen guten Eindruck hinterlassen und das frage ich dann natürlich auch.
Viele Expats haben das Problem, dass sie sich im Ausland nicht nur am Anfang, sondern auch im weiteren Verlauf doch ein bisschen einsam fühlen. Haben Sie da ein Rezept gegen Einsamkeit für Expats im Ausland?
Ja, ich bin ja sehr dankbar dazu, dass es mittlerweile soziale Medien gibt. Denn auch jetzt in Vietnam zum Beispiel gibt es sehr, sehr viele Gruppen, die sich spezialisieren auf gemeinsames Wandern, gemeinsames Essen gehen, Konzertbesuche. Und da findet man sehr schnell Anschluss drüber. Und dann ist es für mich persönlich immer noch wichtig gewesen, neben der Kontaktaufnahme in dem Land, in dem man ist, mit anderen Expats, aber auch natürlich mit lokalen Leuten, nie den Kontakt nach Hause zu verlieren. Also ich telefoniere dann viel mit meinen Eltern zum Beispiel. Und das war mir auch immer wichtig, da eine gute Basis zu Hause zu erhalten.
Jetzt haben wir über Ihre Erfahrung im Ausland als Deutsche, als Expat gesprochen. Drehen wir die Perspektive einmal um, denn die Expat-Studie hat gezeigt, dass Deutschland in den letzten 5 Jahren an Attraktivität verloren hat. Was könnte hierzulande verbessert werden? Können Sie sich das vorstellen, damit sich ausländische Expats wohler fühlen?
Ja, ich glaube, da kann man noch einiges tun. Ich denke gerade an kulturelle Angebote, die auch mal in anderen Sprachen angeboten werden oder in also Kino im O-Ton gibt es ja zum Beispiel, aber für Theaterbesuche mal was auf Englisch anzubieten, in größeren Städten zumindest. Oder ja, auch vielleicht einfach mal Treffen zu organisieren, wo man Expats zu einlädt, die mal teilen, warum sind sie da, was machen sie, man kann mal mit ihnen einfacher in Kontakt treten. Das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass das gut angenommen werden würde von beiden Seiten.
Was hat Ihnen denn als Expat geholfen in den Ländern, in denen Sie waren, was man hier nach Deutschland sozusagen importieren könnte?
Oh, dass Menschen immer freundlich auf mich zugehen. Denn gerade ganz am Anfang, wenn man neu ist in einem Land, dann ist man doch immer etwas unsicher. Und die Kollegen zum Beispiel oder Menschen, die man trifft, die einen direkt ansprechen und einladen, mal mitzukommen und teilhaben zu lassen am Anfang, erleichtern einem ungemein den Anfang. Und ich denke, das ist immer eine gute Herangehensweise, auf die Leute zuzugehen und nicht zu warten, bis sie selber kommen.
Das ist im Übrigen auch ein Ergebnis der Expat-Studie, dass die Deutschen nicht so freundlich sind, nicht so integrativ sind.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen schwieriger auf Menschen zugehen. Wir sind vielleicht etwas verschlossener manchmal und Obwohl ich auch schon viele gegenteilige Erfahrungen von Freunden und Kollegen aus dem Ausland gehört habe. Aber ich denke, da können wir noch ein bisschen freundlicher und offener werden.
Ein guter Vorsatz. Freundlicher und offener werden. Das war Silke Bommersheim von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die längere Zeit als Expat in Vietnam war und gerade erst wieder zurück in Deutschland ist mit einem frischen Blick auf uns. Ja, und das war es auch von Campus und Karriere für heute. Ich bin Thekla Jahn. Danke für Ihr Interesse.